NDR Info. Redezeit.
(08000) 441777 ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Ihnen einen schönen guten Abend. Worüber reden wir? Wir reden über die Olympischen Spiele, näher gesagt, wir reden über Doping, denn es ist entschieden, zur Eröffnungsfeier am 5. August wird auch die russische Fahne gehisst werden. Russland wurde also vom IOC nicht komplett von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Und das trotz massiver Dopingvorwürfe. Wir fragen deshalb heute, kommen Dopingsünder zu gut weg? Ist Doping ein weltweites Problem? Wie lässt es sich womöglich verhindern? Und die große Frage, gibt es eigentlich noch den sauberen Sport? Lebt die olympische Idee noch? Und die Frage an Sie, was halten Sie von der Entscheidung des IOC, Russland nicht komplett auszuschließen von den Olympischen Spielen? Die Telefonnummer 08000 441777.
Das ist eine politische Entscheidung. Einfach so, man will keinem wehtun, wirklich. Also den Russen jedenfalls nicht.
Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke halt, was machen die fünf, die sauber sind? Generell, wenn es natürlich irgendwie staatlich verordnet ist, müsste man natürlich eigentlich schon mal den einen von Latz knallen.
Ich finde es ja umso mutiger und ja, erstaunlicher, dass es trotzdem Athleten gibt, die sich dem entziehen, dieser ganzen Staatsgewalt und den Auflagen und trotzdem eben nicht dopen. Und gerade aus diesem Grunde sollte man eben fairerweise diesen Athleten die Möglichkeit geben, teilzunehmen.
Ich komme ursprünglich von der Sowjetunion. Ich kann sagen, ich habe auch ein bisschen Sport gemacht in der Sowjetunion. Das gibt kein Freisport in Russland. Das gibt von Kleinkind bis zum nach oben nur Profisport und nur Quälerei. Das gibt keine normale Vereine. Meiner Meinung nach, dass Russland soll von Olympia ausgeschlossen sein.
Sie hören NDR Info, die Redezeit, und wir reden heute Abend über die Frage, kommen Dopingsünder zu gut weg? Dahinter steckt natürlich die Entscheidung des IOC, Russland nicht ganz von den Spielen auszuschließen. Die Frage an Sie, was halten Sie davon? 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Professor Dr. Thomas Alkemeyer ist Sportsoziologe an der Universität in Oldenburg. Guten Abend, Herr Alkemeyer.
Ja, schönen guten Abend, Herr Baumann.
Was meinen Sie denn zu dieser Entscheidung des IOC?
Ich halte die Entscheidung für falsch. Das IOC hat die Chance gehabt, ein starkes Zeichen zu setzen, möchte aber gleich ergänzen, dass das wohl auch nicht mehr als ein starkes Zeichen, also eine Maßnahme der Symbolpolitik gewesen wäre. Meines Erachtens wird man Doping auf absehbare Zeit nicht wirkungsvoll eindämmen können und da werden auch alle Strafen nichts nützen. Abschrecken lassen sich Menschen nicht nur im Sport sehr schwierig. Und insofern glaube ich nicht, dass härtere Bestrafungen, härteres Durchgreifen dem Dopingproblem, das ein Problem des Spitzensports ist, Herr werden kann.
Das ist ein interessanter Satz, wenn Sie sagen, Doping wird man nicht eindämmen können. Den werden wir nachher noch erläutern. Professor Dr. Wolfgang Machnik ist ehemaliger Olympiasieger im Rudern. Das war 2008. Der Achter hat da Gold errudert. Heute ist er Hochschullehrer für Wirtschaftswissenschaften. Guten Abend, Herr Machnik.
Guten Abend.
Herr Machnik, was sagen Sie zu der Entscheidung des IOC?
Naja, es ist ein schwerer Schaden angerichtet worden. Es war eine harte Entscheidung notwendig. Ich glaube, keine Entscheidung wäre völlig gerecht gewesen. Auch der vollständige Ausschluss aller Athleten von Russland wäre nicht gerecht gewesen. Ich denke, die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, ist juristisch nachvollziehbar, aber sie ist halt für die meisten Menschen, insbesondere außerhalb der olympischen Familie, irgendwie nicht richtig gerecht. Es ist also, man könnte sagen, eine nachvollziehbare Ungerechtigkeit entstanden.
Sagen Sie das als Sportler jetzt oder sagen Sie das auch vor dem Hintergrund, dass die Olympischen Spiele auch etwas Politisches sind?
Ja, sowohl als auch. Also ich kann einerseits, sagen wir mal, US- und kanadische Sportler verstehen, die sich ja laut geäußert haben, dass sie nicht einsehen, dass sie jetzt in Rio gegen russische Sportler antreten sollen, die ja offensichtlich von einem Dopingsystem beeinflusst waren. Das kann ich sehr gut verstehen. Ihnen werden vielleicht Medaillenchancen genommen, die sie auch, da hilft es auch nicht, dass sie vielleicht 4 Jahre später dann die Medaille noch überreicht bekommen. Ich kann aber halt auch verstehen, dass man vom IOC aus nicht komplett alle russischen Sportler ausschließen wollte, denn natürlich wird es eine ganze Reihe und ich hoffe immer noch die Mehrheit geben, die nicht gedopt ist. Ich glaube aber, wir sollten wirklich unterscheiden zwischen Russland und den russischen Athleten. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass Russland nicht hinreichend stark bestraft worden ist für das, was es dem internationalen Sport angetan hat. Die russischen Athleten sehe ich hier mehr als Opfer, denn als wirklich als Täter. Und ich hätte mir eine Lösung gewünscht, dass die russischen Sportler, die nicht schon des Dopings überführt worden sind, hätten starten können unter olympischer Flagge. Das hätte Russland geschadet, weil sie halt im Medaillenspiegel nicht aufgetaucht wären. Aber die individuellen Rechte der Sportler wären gewahrt worden.
Das ist eine interessante These. Sie sagen, Russland ist zu wenig bestraft worden und die Athleten, damit es gerecht zugeht, hätten dann doch weiter auch noch starten können. Hermann Krause ist unser ARD-Hörfunkkorrespondent in Moskau. Herr Krause, wie ist das mit der Unterscheidung? Fühlt sich Russland bestraft oder trifft die Strafe die Sportler?
Ja, das Ganze.
Hoppsala, da hat die Leitung aber jetzt eben gerauscht und damit war Herr Krause auch für einen Moment weg. Ihr probiert mal bitte die Leitung wieder herzustellen. Herr Alkemeyer, wie sehen Sie das? Ist das eine Strafe, eine politische Strafe, Sportler nicht zuzulassen, oder ist das eine sportlich orientierte Strafe?
Das ist sowohl eine sportlich orientierte Strafe als auch eine politische Strafe. Also ich denke schon, dass das sich auch gegen Russland richtet und insofern eine politische Dimension hat. Andererseits ist das eine sportliche Strafe zur gleichen Zeit, dass eben verhindert werden soll, dass gedopte Sportler, systematisch gedopte Sportler, staatlicherseits gedopte Sportler gegen andere antreten, von denen man immer noch vermuten kann, dass sie jedenfalls zum Teil nicht gedopt sind.
Dietrich Roos hat uns angerufen, 08000 441777, und wir wollen von Ihnen wissen, was sagen Sie dazu, dass Russland nun nicht komplett von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurde vom IOC. Guten Abend, Herr Roos.
Guten Abend. Ja, ich finde das sehr bedauerlich, weil hier ein wirklich einzigartiger Fall von skrupellosem und brutalem Doping von Staats wegen praktiziert worden ist. Diese Nachfolger des KGB-Systems sind ja hier aktiv eingeschaltet worden. Die waren voll mit von der Partie. Und insofern ist eine Strafe, wäre eine Strafe gegen die gesamte russische Mannschaft durchaus gerechtfertigt. Nicht, weil da vielleicht einige saubere Sportler drunter sein könnten, die jetzt benachteiligt werden, sondern Sportler, die sich einem solchen System, das sie im Prinzip kennen, unterwerfen, die gehören auch bestraft.
Herr Mannig hat vorhin gesagt, das ist aber nicht gerecht, Herr Roos, weil die Sportler, die zum Beispiel nicht gedopt sind, die sollten mitstarten können. Tut man damit den Sportlern nicht etwas an, die, ich sage es mit Anführungsstrichen, sauber sind?
Ja, natürlich tut man denen was an, aber das Olympische Komitee, das IOC, hat zur Aufgabe, die olympischen Standards zu wahren. Und wenn sie ein olympisches nationales Komitee unterstützen und zu den Spielen zulassen, das in einer unglaublichen Weise Staatsdoping praktiziert hat, dann sind alle, die in dieses Doping involviert sind, passiv oder aktiv, die müssen die Folgen konsequent tragen.
Gut, Herr Roos, ich frage mal unseren Korrespondenten Hermann Krause, da ist das Wort Staatsdoping gefallen. Ist das so korrekt?
Da habe ich große Probleme mit, denn das würde bedeuten, dass es hier einen Staat gibt, der funktioniert. Aber ich kenne dieses Land seit ungefähr 30 Jahren und ich garantiere Ihnen, eins funktioniert hier nicht, das ist der Staat. Und man muss sich das einmal ganz genau auch anschauen. Wie ist das denn überhaupt passiert? Also es gibt keinen Minister oder was man sich ja noch viel mehr vorstellt, dass der Kreml-Chef von oben nun sagt, ihr müsst dopen. Nein, das Ganze ist ja quasi auf unterer Ebene passiert. Also da gibt es ein Beispiel, ein Gewichtheber, der ist mit seinem Trainer, mit den Trainerassistenten, mit seinen Ärzten, mit seinen Funktionären zusammen. Und dann gerät der in eine Situation hinein, wo gesagt wird, hör mal, du musst jetzt vielleicht mehr bringen als die anderen oder wie auch immer. Wir müssen deine Leistung steigern. Und dann wird er mehr oder weniger zu diesem Doping verführt. Wir wissen, in einigen Fällen sind dann hinterher Dopingproben auch ausgetauscht worden. Aber in diesem System spielt Geld eine ganz große Rolle. Das heißt, diejenigen, die das gemacht haben, die dopen natürlich auch, weil sie wissen, sie kriegen entsprechende Leistungen. Bei den Winterspielen in Sotschi haben diejenigen, die die Goldmedaille bekommen haben, eine Mercedes S-Klasse bekommen. Die Silbermedaille bekommen haben, die E-Klasse und so weiter. Das heißt, alle, die gewonnen haben, profitieren davon. Und der KGB-Mensch oder der FSB-Mensch, der dann möglicherweise die Proben austauscht, der ist auch bezahlt. In diesem System spielt Geld, spielt Korruption eine riesige Rolle, eine viel größere Rolle, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und aus dem Grunde ist der Begriff Staatsdoping nicht ganz korrekt. Mhm. Es ist ja auch kein flächendeckendes Doping, wie gesagt wird. Sonst würden ja alle mehr oder weniger dopen. Also man muss da ein bisschen aufpassen und darf sich jetzt nicht vorstellen, dass da von oben der Befehl gekommen ist, dass dieses System von der russischen Anti-Doping-Agentur nicht richtig bekämpft worden ist, sondern zum Teil mitgetragen worden ist. Das ist ganz klar. Aber es gibt in Russland auch saubere Sportler. Und aus diesem Grunde finde ich die Entscheidung des IOCs hochinteressant. Nämlich, sie hat sich ganz anders entwickelt, als man überhaupt gedacht hat. Dadurch ist Russland viel mehr bestraft worden, als wenn man Russland nun komplett ausgeschlossen hätte. Denn dann hätten wieder alle hier gesagt, seht mal, das ist der Westen, das ist eine anti-westliche Politik, damit will man, eine anti-russische Politik, damit will man uns schaden. Jetzt erleben wir aber, dass die russische Öffentlichkeit das alles mitbekommt, weil jeder Sportler sich rechtfertigen muss und weil plötzlich klar wird, jawohl, da gibt es ja ein Problem, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen und das ist nicht vom Westen aufoktroyiert.
Wird es denn gewährleistet sein, dass tatsächlich jetzt nur noch russische Sportler am Start sind, von denen man sicher sagen kann, dass sie nicht gedopt sind?
Ja, das kann ich Ihnen natürlich nicht beantworten. Das müssen jetzt die Verbände entscheiden. Das ist das große Problem dabei. Da gibt es ja welche, die sagen, wir haben jetzt nicht mehr genügend Zeit. Aber wenn man sich die Liste einmal anschaut, die ja da vorliegt. Also bisher wissen wir, Badminton darf, Gewichtheben, großes Problem, Judo darf, Reiten, die Reiter dürfen, die Sportschützen dürfen, Tennis darf auch, bei allen anderen wird noch immer untersucht und so weiter. Mhm. Aber das führt ja dazu, dass Russland einerseits am Pranger steht, aber dass sich die russische Öffentlichkeit, auch die russische Politik damit wirklich auseinandersetzen muss und nicht sagen kann, seht mal, das habt ihr doch alles gemacht, nur um Russland zu schaden, wie das hier ja eigentlich sonst so üblich ist.
Herr Meinig, Sie waren mal in einem Olympiateam, das ist zwar eine gewisse Zeit her, aber was bedeutet das für eine olympische Mannschaft, wenn ein Teil darf und ein anderer Teil darf nicht?
Na, die Situation hatten wir ja so meines Erachtens noch nicht, sondern es gab entweder Boykotte, mhm, von ganzen Erdteilen. 1984 waren der kommunistische Block nicht bei den Spielen in Los Angeles und 1980 war halt ein großer Teil der westlichen Welt nicht in Moskau. Es gab einzelne Länder, die nicht antraten, auch in den 70er Jahren. Aber dass jetzt sportartenspezifisch Boykotte oder Banner ausgesprochen wurden, das war noch nicht da. Ich glaube auch, das war eine politische Nichtstrafe von Russland. Also Russland ist im Augenblick in einer etwas defensiven Position. Es gibt auch die Behauptung, es gäbe ein gewisses Russland-Bashing. Und das IOC wollte, glaube ich, mit diesem Weg auch sich dem Vorwurf nicht aussetzen, dass es sich da einreiten, das Russland-Bashing. Also wenn es ein anderer Staat gewesen wäre, der nicht schon so auf der Agenda wäre, der hätte wahrscheinlich eine deutlich stärkere Strafe erwartet.
Herr Alkemeier, worauf führen Sie das dann zurück als Sportsoziologe, dass sich IOC-Präsident Thomas Bach ganz, Empörung anhören muss, die so weit geht, er sei ein Weichei?
Das hat ja eine lange Geschichte. Das kommt jetzt nicht aus dem luftleeren Raum, dass solche Vorwürfe an Thomas Bach, ich denke auch zu Recht, formuliert werden, sondern es ist ja eine Politik, die sich durchzieht, sich arrangieren, durchlavieren, nicht mit klarer Stimme auftreten. Er gilt als Putin-Freund und all dies spielt jetzt eine Rolle dafür, dass ihm gesagt wird, er ist nicht hart genug aufgetreten, nicht klar genug aufgetreten, hat kein Rückgrat gezeigt. Und da ist ja auch was dran, da ist ja auch was dran.
Aber er hat, nach dem, was wir bisher gehört haben, doch eine Entscheidung getroffen, wenn man mal Hermann Krause hört, ja, dass das doch dazu führt, dass es in Russland eine Veränderung gibt und somit eine kluge Entscheidung, weil es eine diplomatische Entscheidung war, aber trotzdem mit einer gewissen Schärfe und Härte.
Ich finde das außerordentlich interessant. Da weiß Herr Krause natürlich viel, viel besser Bescheid als ich über die Interna in Russland. Und mir leuchtet das auch sehr ein, dass das zu Änderungen in Russland führen kann, dass da eine Diskussion losgetreten worden ist, die sonst hätte nicht losgetreten werden können. Ich glaube, um das nochmal zu betonen, dass dies aber nicht dazu führen wird, dass Doping, und das betrifft ja nicht nur Russland, sondern das betrifft ja die internationale Athletengemeinschaft, dass Doping auf lange Sicht wird wirklich eingedämmt werden können, weil das ein strukturelles Problem des Leistungssports ist, die Überbietungslogik, der imperativ einmal erbrachte Leistung zu überbieten. Und das ist in gewisser Weise eine Dopinglogik, die sich nicht eindämmen lassen wird durch alle Diskussionen, die da geführt werden.
Wir reden gleich nochmal drüber, weil der Russland-Sportminister hat auch gesagt, Doping sei nicht nur ein Problem Russlands, das machen wir gleich nochmal. Vorher Heiko Extra aus Hennstedt-Ulzburg. Guten Abend, Herr Extra.
Schönen guten Abend in die Runde. Ja, ich sehe das sehr ähnlich wie mein Vorredner, dass der Thomas Bach da leider eine Chance vertan hat. Normalerweise hätte man das eigentlich zum Anlass nehmen können, das weltweite Problem des Dopings mal ernsthaft anzugehen. Aber hier hat jetzt auch mal wieder die Politik gewonnen über den Sport, die angeblich da nichts zu suchen hat. Und man wollte den größten Sportverband der Welt einfach nicht verärgern. Das war jetzt, glaube ich, der Hauptgrund dafür, dass Herr Bach den schwarzen Peter weitergereicht hat an die Verbände. Was ich aber noch viel besorgniserregender finde, ist, dass die einzige Person, die dieses Ganze überhaupt erst ins Rollen gebracht hat, diese russische Sportlerin, den Whistleblower gegeben hat und jetzt entsprechend gestraft wird, indem sie nämlich nicht auflaufen darf bei Olympia, weil, obwohl sie ihre Strafe ja schon abgesessen hat, obwohl sie ja schon eigentlich die Zusage hatte, ist sie jetzt kurzfristig doch wieder gesperrt worden, und weil sie eben in der Liste auch auftaucht.
Wir reden über die 800.
Damit ist dieses Zeichen für mich, dass von dieser Olympiade 2016 ausgeht, ganz eindeutig. Staatsdoping bzw. staatlich toleriertes Doping hat einen Freibrief bekommen, und wenn du etwas dagegen tust, wenn du dich dagegen wehrst, wirst du bestraft.
Wir reden über die 800-Meter-Läuferin Stepan Nova. Ja. Wie sehen Sie das, Herr Menig? Ist sie bestraft worden?
Ja, das ist ein gutes Beispiel für diese nachvollziehbare Ungerechtigkeit. Die Argumentation von der Ethikkommission des IOCs ist, dass sie ja erst dann an die Öffentlichkeit gegangen ist, als sie als Dopingsünderin aufgeflogen war und gesperrt worden war für Olympia. Sie hatte also nur noch eine Chance, sozusagen diese Kronzeugenregelung vielleicht in Anspruch zu nehmen. Deshalb hat man gesagt, so eine starke moralische Position hat sie eigentlich nicht, und das wäre das Einzige, wie man das hätte rechtfertigen können, dass sie juristisch hätte rechtfertigen können, dass man sie hätte doch schaden lassen können. Also juristisch ist es nachvollziehbar, weil sie halt gedopt waren, weil man jetzt eine ganz harte Linie zieht. Alle, die mal gedopt waren und auch selbst wenn sie ihre Strafe abgesessen haben, dürfen nicht starten. Emotional bin ich voll auf der Seite von Herrn Extra. Ich denke, es hätte kein Mensch auf der Welt das kritisiert, wenn sie ein Sonderstartrecht bekommen hätte unter neutraler Flagge. Wenn man ein Zeichen gesetzt hätte, wenn man dann vielleicht auch im Nachhinein diese Kronzeugenregelung in dem Olympischen Charta eingeführt hätte, und wenn man ihr eine Chance gegeben hätte, anzutreten.
Herr Krause, Herr Extra hat auch gesagt, hier hat wieder mal die Politik gewonnen gegenüber dem Sport. Teilen Sie das?
Naja, Sport ist Politik, das ist ganz ohne Frage, besonders hier in Russland, aber auch in vielen anderen Ländern. Das Problem auch bei Frau Stepanova ist, dass sie hier als jemand gilt, der da nichts zu suchen hat. Also ich denke, dass da Thomas Bach oder das Internationale Komitee auch dem Druck aus Russland nachgegeben hat, um diesen Kompromiss in irgendeiner Weise zustande zu bekommen. Wir wissen sowieso nicht, was hinter den Kulissen gelaufen ist. Für uns war ganz interessant, dass am Freitag, die Entscheidung fiel ja dann am Sonntagabend, dass am Freitag bereits Präsident Putin erklärt hat, dass er eine Anti-Doping-Kommission ins Leben ruft. Das war für uns ganz überraschend. Wir dachten, was hat das zu bedeuten? Das heißt, es kann durchaus sein, dass da im Vorfeld schon Absprachen getroffen worden sind und dass da einiges gelaufen ist, über das wir nichts wissen. Aber ich möchte eines betonen, für Russland ist diese ganze Situation äußerst peinlich, so wie sie jetzt ist. Peinlicher hätte es nicht sein können. Wäre Russland rausgeschmissen worden nach dem Motto, wir wollen euch dort nicht, hätten hier alle Politiker, alle Sportfunktionäre von rechts bis links sofort gesagt, seht mal, das ist doch das alte Muster. Ihr macht dasselbe wie mit den Sanktionen, die NATO verhängt, die EU verhängt. Das ist wie die NATO-Osterweiterung. Das wäre also eingebunden worden in die gesamte westliche Politik, die gegen Russland gerichtet ist. Das erleben wir ja schon eine ganze Zeit hier. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Und das ist das wirklich Interessante bei dieser Entwicklung, dass es jetzt für Putin und für alle, die dem Sport hier nahestehen, äußerst, äußerst unangenehm ist, was da passiert. Unangenehmer hätte es eigentlich nicht kommen können.
Sie sagen, dem Sport nahestehen. Welche Rolle spielen denn die Olympischen Spiele für das russische Volk?
Naja, das war schon immer hochinteressant. Also das war ja ein Riesentheater, dass Olympische oder diejenigen, die da flogen, die dann nach, also jetzt nicht nach Rio, letztes Mal nach London flogen, die wurden im Kreml empfangen. Dann gab es eine riesige Veranstaltung, dann wurden die zum Flughafen begleitet, dann wurden die in den Medien gezeigt, dann als sie zurückkamen, jede Medaille wurde gezählt und so weiter. Also das war schon ein großes Erfolgserlebnis, besonders wenn ich jetzt auf die Olympiade, die Winterolympiade nach Sochi, auf Sochi schaue, da war es etwas ganz Herausragendes, das hatte Russland selbst veranstaltet und wir müssen davon ausgehen, dass dort besonders extensiv oder intensiv gedopt worden ist, denn da haben die Russen ja ganz vorne gestanden bei der Medaillenvergabe, ganz plötzlich, während wenn man sich die Statistiken der Sommerspiele anschaut, ich habe die letzten Jahre mal verfolgt, da stellt man fest, dass Russland da an dritter Stelle war, in London sozusagen sogar nur an vierter Stelle. Das heißt, da ist Russland auch weit zurückgefallen. Doping möglicherweise bei den Chinesen, die ganz plötzlich nach vorne geschossen sind, ist ja da auch nicht von der Hand zu weisen. Und das ist auch ein Argument, das hier immer wieder vorgetragen wird, wenn man mit den Leuten redet, dass sie sagen, ja, Freunde, glaubt ihr denn nicht, dass die Chinesen auch dopen? Meint ihr denn wirklich, wir sind die Einzigen? Also insgesamt fühlen sich die Russen, wenn sie mich ganz kurz mache ich noch, wenn sie mich nach der russischen Meinung fragen, fühlen die Leute sich ungerecht behandelt, weil sie sagen, seht mal, jetzt sind wir wieder dran, aber die anderen, auf die wird jetzt nicht geschaut.
Da sind wir bei dem Zitat des russischen Sportministers, der gesagt hat, Doping sei nicht nur ein Problem Russlands. Herr Alkemeyer, als Sportsoziologe, hat der Sportminister da recht? Und ist es im Prinzip so, dass jetzt Russland als der Doping-Buhmann dasteht, aber andere mindestens genauso viel Schmutz am Stecken haben?
Also in diesem Punkt hat er sicherlich recht. Das ist ja nun, wie wir seit vielen, vielen Jahren, vielen Jahrzehnten wissen, tatsächlich kein national eingehegtes, nur bestimmte Nationen betreffendes Problem, sondern Doping ist ein Problem des Hochleistungssports, des internationalen Spektakelsports. Und zwar nicht erst in den letzten Jahren, sondern wie gesagt seit Jahrzehnten, womöglich seit Beginn der Spektakularisierung des Sports. Im Grunde genommen so lange, wie es Olympische Spiele, die modernen Olympischen Spiele gibt.
Herr Mennig, als ehemaliger Olympiasieger im Achter 1988, sehen Sie das auch so, dass eigentlich nicht Russland, sondern dass es viele sind, die dopen und damit Russland eventuell zum Buhmann gemacht werden würde, wenn man nicht die anderen auch beachtet?
Also Doping ist ein Problem, was nicht nur den russischen Leichtathletik betrifft, ja. Aber es ist ein Problem, was letztlich nicht alle olympischen Sportarten betrifft. Sie sehen das ganz schön an den Statistiken jetzt von den Nachtests von Peking und von London 2012. Die positiven Nachtests bezogen sich auf zwei Sportarten, die wir bis heute nicht benannt bekommen haben, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass die Leiter hier dabei ist, und 9 Nationen. Also es gibt ganz wenige Sportarten, bei denen sich die Dopingfälle häufen, und diese Sportarten müssten eigentlich nachdenken, und wenn sie nicht nachdenken, muss das IOC darüber nachdenken, ob sie ausschließt. Zum Beispiel hat man das ja beim Boxen schon mal überlegt gehabt. Und es gibt aber noch eine Sache, die halt doch ganz anders hier in diesem Fall ist. Nein, das ist nicht genauso wie bei allen anderen Fällen. Hier hat der russische Staat eben doch funktioniert. Er mag ja im Bereich der Wirtschaft und im Bereich der Politik sonst vielleicht nicht ganz so funktionieren, wie man sich das wünscht. Aber hier hat er funktioniert. Hier hat der Geheimdienst in einem schon fast perfide ausgeklügelten System, wo in den Durchreichen der Labore die Dopingproben abgegriffen wurden, wieder aufgemacht wurden, neu verschlüsselt wurden und so weiter und so fort, mit einer Technologie, die kein Mensch vorher auch nur für möglich gehalten hätte, eingegriffen. Das ist halt doch Staatsdoping in einer Art, in einem Umfang, wie es das sonst bisher noch nicht gab.
Was macht Sie so sicher, dass das hier die Chinesen nicht auch machen?
Na, mich macht das nicht sicher, aber das kann sein, dass wir haben bisher diese, also erstmal grundsätzlich auch für die Sportler die Unschuldsvermutung. Ja? Und ich betone auch nochmal, in den meisten Sportarten ist es kein Problem. Es gibt einige wenige Sportarten. Bei den Chinesen wird man so wie bei allen Ländern in Zukunft natürlich ganz anders arbeiten müssen. Das war auch die durchaus berechtigte Kritik des IOCs an der WADA, der Welt-Anti-Doping-Agentur, dass sie offensichtlich kein besonders effizientes System hatten. Und hier, finde ich, gibt es noch einen großen Ansatzpunkt. Die WADA und auch die nationalen Anti-Doping-Kämpfe werden finanziert, im Prinzip zum großen Teil auch von den Verbänden, in Abhängigkeit von der Zahl der Dopingproben, die bei den Athleten genommen werden. Nehmen wir mal meinen Ruderverband. Ja, er hat relativ viele leistungsfähige Kaderathleten. Deshalb gibt es relativ viele Dopingkontrollen. Deshalb muss der Deutsche Ruderverband relativ viel bezahlen. Der Deutsche Ruderverband hat in seiner über 130-jährigen Geschichte nicht einen einzigen Dopingfall. Er finanziert einen Anti-Doping-Kampf, den eigentlich andere erst verursachen. Das kann nicht sein, dass die unschuldigen Sportler, die unschuldigen Verbände hier zahlen. Russland wäre jetzt der Fall gewesen, wo man eine heftige Geldstrafe hätten verhängen können. Ich denke, $1 Milliarde wäre angemessen gewesen. Um das in eine Stiftung zu geben, die WADA, und aus den Erträgen hätte die WADA in Zukunft sehr viel mehr Geld gehabt, um den Dopingkampf zu bestehen.
Sie hören NDR Info mit der Redezeit, und wir reden heute Abend über den nicht kompletten, muss man präzise sagen, Olympia-Ausschluss für Russland. Und wir fragen Sie, kommen Dopingsünder zu gut weg? 0800 441777. Gustav Wehner aus Oldenburg. Guten Abend, Herr Wehner.
Ja, guten Abend. Die Diskussion ist ja sehr interessant, und emotional geht es nur um den Sport. Sportlich ist diese Entscheidung natürlich bedauerlich, aber politisch finde ich sie richtig. Es wurden viele Fehler gemacht, und es jetzt auf Russland mit einer Sperre zu reagieren, halte ich für falsch. Aus den Fehlern, die man gemacht hat, kann man lernen und muss an sich weltweit, es sind ja noch andere beteiligt, Neubeginn starten. Mhm. Aber nicht jetzt Russland sperren. Denn wir wissen ja, dass Herr Putin etwas anders reagiert, als vielleicht unsere Kanzlerin oder der französische Präsident auf sowas reagieren will, würde. Denn er muss ja sehen, dass er das Image eines starken Landes nach außen und auch in die eigene Bevölkerung immer wieder trägt. Und wie so ein, sagen wir mal, etwas paranoid wirkender Staatschef dann reagiert, wenn man ihn so bloßstellt, wie es jetzt hätte passieren können, dann wäre der Preis, den wir hätten zahlen müssen für die Reaktion, denke ich, sehr hoch gewesen. Mhm. Und das eine ist, sagen wir mal, das Moralische des Dopings und die Konsequenzen. Da muss man jetzt sehen, dass man es vielleicht mal auch vernünftiger kontrolliert. Und das andere ist der politische oder vielleicht auch der Preis an Menschenleben, den wir bezahlt hätten, wenn wir ihn jetzt zu sehr in die Enge getrieben hätten.
Mhm. Hermann Krause, welche Rolle spielt denn Putin in dieser Geschichte?
Also ich stimme Herr Wehner dazu. Ich weiß jetzt nicht mehr, den Menschenleben, das ist vielleicht ein bisschen hart. Aber ansonsten sehe ich das eigentlich auch so, dass es eben nicht nur um Sport geht, nicht nur um Doping, sondern dass das Ganze auch eingebettet werden muss in die politische Situation, die hier im Moment herrscht. Und wir erleben ja, dass also was die NATO-Osterweiterung betrifft, was die EU-Sanktionen betrifft und dergleichen, dass eine unglaublich anti-westliche Stimmung auch hier herrscht. Und die wäre dadurch noch verstärkt worden. Die ist jetzt mehr oder weniger aufgelöst worden. Putin spielt dabei sicherlich die herausragende Rolle. Und er hat von vornherein ja keine Position eingenommen, so nach dem Motto, wir sind unschuldig, sondern er hat gleich gesagt, wir wollen das bekämpfen. Das war sein erstes Statement. Und jetzt am letzten Freitag auch wieder, wo er gesagt hat, wir müssen alles unternehmen, damit Doping eingestellt wird. Er ist ja selbst Sportler. Also ich glaube ihm vieles nicht. Und bei vielem Zweifel, was er sagt. Aber ich denke, in dem Punkt trifft es ihn auch, dass Russland jetzt so Blamage da, so schlecht dasteht und solch eine Blamage erleben muss. Und deshalb denke ich, ist das für ihn auch ein großer Verlust. Vor allen Dingen darf man, oder ein großer Minuspunkt. Man darf ja nicht vergessen, in 2 Jahren findet hier die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Und Putin hatte natürlich auch oder will ja sein Land so positiv wie möglich darstellen. Wir haben ja jetzt gerade bei den Europameisterschaften im Fußball erlebt, dass da die Rowdies waren, dass die Fußballmannschaft, die russische Fußballmannschaft versagt hat. Und wenn jetzt noch auch Russland völlig ausgeschlossen worden wäre von den Olympischen Spielen, denke ich, wäre das ein großer Fehler gewesen. So wie Bach oder wie das Olympische Komitee das gemacht hat, hat es einerseits die Hand gereicht und andererseits natürlich auch gestraft. Die Handreichung, denke ich, ist hier angekommen. Nach alledem, was man so im Moment erlebt, ist Russland wirklich bemüht, diesen Ruf des Doping-Sünders loszuwerden. Ob das so sein wird, ob das sich dann in ein paar Jahren auch so umsetzt, das ist ja immer die Frage. Man hat ja immer viele Pläne, die können aber schon im nächsten Monat oder im nächsten Jahr vergessen sein. Das ist ein russisches Problem. Aber im Moment sieht es wirklich so aus, als wenn auch Russland sagt, die russische Führung sagt, wir müssen daran arbeiten und wir müssen diesen Ruf loswerden.
Der Sportsoziologe Thomas Alkemeyer hat zu Beginn der Sendung gesagt, Doping ließe sich überhaupt nicht eindämmen. Darüber reden wir gleich, Herr Alkemeyer. Aber vorher hat Herr Dannemann aus Cuxhaven das Wort. Guten Abend, Herr Dannemann.
Ja, schönen guten Abend, Dannemann. Ich habe eine Frage in die Runde zur NDR-Berichterstattung. Ich bin begeisterter NDR-Infohörer, hat mich aber gewundert, dass bei den jetzt täglichen Berichten über das russische Doping wenige Minuten später mit großer Begeisterung und dopingtechnisch völlig naiv über die Tour de France berichtet wurde. Mhm. Ich finde, das ist eine Form von Doppelmoral.
Was vermuten Sie denn bei der Tour de France?
Ich kann mich nur darauf beziehen, was diverse Doping-Experten, die in ihren Sendungen zu Worte kamen, geäußert haben, dass man davon ausgehen kann, dass bei der Tour de France ein, ich sag's mal ganz vorsichtig, ein nicht unerheblicher Teil der Sportler, um diese fast unmenschlichen Leistungen zu vollbringen, mit Dopinghilfen
arbeitet. Und was wäre jetzt Ihre Erwartung an NDR Info gewesen?
Nö, dass man das nicht, ich fand es kurz hintereinander, ich sag, das kann doch nicht sein. Da werden zu Recht die russischen Sachen angeprangert. Und dann wird völlig bejubelt, was bei der Tour de France passiert ist. Und das war irgendwie für mein Gefühl, ich sage, da stimmt was nicht. Ja. Ich hätte gerne die Meinung aus der Runde gehabt, ob das nicht ein bisschen unkritisch oder naiv ist.
Gut, aber ich bin froh, Herr Dannemann, dass Sie so kritisch Programm hören und das zusammenschalten gedanklich und damit versuchen, etwas zu analysieren. Ja. Ich kläre das mal mit Herrn Mennig. Wie empfinden Sie das, wenn einerseits über Doping in Russland geredet wird und auf der anderen Seite die Tour de France läuft, die auch mal schwer Doping angeschlagen war, aber scheinbar wie aus Phönix aus der Asche wieder das normale Tour de France-Leben gibt?
Ja, ich teile die Einstellung von Herrn Dannemann. Ich finde das sehr problematisch, dass eine Sportveranstaltung, die ja wirklich Schimpf und Schande, nicht nur über den Radsport, sondern es fällt ja immer auch auf die anderen Sportarten ab. Das waren ja auch hier Äußerungen, die sind doch alle gedopt. Ja? Da werden viele unschuldige Sportarten und Sportler mitgetroffen, dass eine solche Sportveranstaltung jetzt schon wieder dieses Medieninteresse findet. Es wäre meines Erachtens durchaus an der Zeit, dass die Medien, und ich kann NDR Info nicht ganz ausnehmen davon, sich mehr den Sportarten zu die eben keine solche Dopingskandale hat.
Herr Alkemeyer, wäre das eine Möglichkeit, Doping auch irgendwie im Schach zu halten? Ich bleibe mal bei dem Stichwort Medien. Wenn die Medien die Sportarten nicht so begleiten und unterstützen würden, von denen man weiß, da wird gedopt?
Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, die damit auch mit der Rolle des Publikums korrespondiert. Also sicherlich tragen wir als Sportpublikum, ich schließe uns jetzt mal alle in dieses Wir ein, als Sportpublikum, das sich an überragenden Leistungen begeistert, das auch Höchstleistung sehen will, das Überbietungen sehen möchte und so weiter. Wir tragen mit dazu bei, dass dieses Geschäft, dieser Spektakelsport am Laufen gehalten wird. Und eine Möglichkeit, das einzudämmen, wäre sicherlich, sich abzuwenden, also gewissermaßen Desinteresse an diesen Sportveranstaltungen. Bei der Tour de France hat das ja in Deutschland zumindest, in anderen Ländern ist das ja ganz anders, zum Teil funktioniert. Sicherlich nicht nur wegen des Dopings, sondern auch, weil wenig deutsche Spitzenfahrer, die Klasse von Jan Ullrich haben, mitgefahren sind. Aber da kann man soweit etwas sehen, dass sich doch Teile des Publikums abwenden. Und das hat dann durchaus auch Konsequenzen, zumindest die, dass sich jetzt die Organisatoren der Tour de France mächtig ins Zeug legen müssen, um das deutsche Publikum wieder stärker zu binden und dann auch mit dem Gedanken spielen, wieder eine Etappe in Deutschland starten zu lassen.
Wir sind bei dem Thema, kann man das Doping eindämmen? Sie, Herr Alkemeyer, sagen, das geht nicht konsequent. Ja. Ich bleibe noch mal eben bei den Kräften von außen, Herr Alkemeyer. Ja. Wie wäre das oder wie gefährlich ist es für Olympische Spiele, wenn Sponsoren plötzlich sagen, da geben wir kein Geld mehr, weil es geht da nicht sauber zu?
Das wäre sicherlich gefährlich für viele Sportarten, für die professionell betriebenen Sportarten, für die Sportarten, die auf das große Geld angewiesen sind. Aber um das nochmal zu unterstreichen, das sind zum einen Kräfte von außen, die wirksam werden könnten, sowohl für die Eindämmung der Doping-Logik, aber die auch mitverantwortlich sind natürlich für das Dopen. Also in dem Maße, wie etwa von wirtschaftlicher Seite Höchstleistung gefordert wird, aber auch von politischer Seite im Zuge nationaler Repräsentation. Also wenn der deutsche Innenminister sagt, wir möchten 30% mehr Medaillen bei den nächsten Olympischen Spielen haben, dann ist das eine durchaus problematische Forderung, weil sich eben viele Höchstleistungen und dabei würde ich bleiben, ohne Doping nicht erbringen lassen. Also es gibt bestimmte Kräfte, die von außen einwirken auf den Sport, die Steigerungs- und Überbietungslogik des Sports forcieren. Aber es ist auch eine Höchstleistungssport-immanente Logik. Dieser Höchstleistungssport lebt von der Überbietung und überbieten lässt sich nun mal nicht grenzenlos. Aber ist ein Anspruch, den der olympische Sport, der Höchstleistungssport von Beginn an vor sich herträgt.
Herr Krause, wie ist das denn bei den russischen Sportlern? Haben die jetzt die Sorge, wir dürfen nur noch sauber an den Start, aber dann kriegen wir wahrscheinlich keine Medaille? Wird darüber geredet, wie medaillenstark Russland ist mit diesen Auflagen jetzt?
Im Moment überhaupt nicht. Im Moment weiß man ja gar nicht, wie viele Sportler dahin kommen. Putin hat angekündigt, er will morgen im Kreml die russische Mannschaft empfangen. Aber wie viele letztendlich nach Rio fahren, wird sich ja erst in den nächsten Tagen entscheiden. Es kommt auch der Patriarch dazu, der spricht dann ein Gebet. Das wissen wir auch schon. Aber das zeigt, man schickt die Leute jetzt erstmal nach Rio, kann aber auch genauso gut sein, dass sie dann wieder ihre Koffer packen müssen und zurückkehren müssen. Also es ist für die Sportler selbst natürlich auch eine ungeheure Belastung. Dieses ganze Feeling, man gehört dazu, ist nicht mehr da. Und manche sagen schon, wenn wir da jetzt auftreten, dann wirft man uns ja sowieso vor, wir wären gedopt oder wir wären aus einem System, in dem gedopt wird. Es gibt unter anderem, wir wissen ja, dass die Leichtathleten nicht dürfen, auch da gibt es starke Stimmen mittlerweile, die sagen, das ist völlig ungerecht, dass man uns, obwohl man, also die sauberen Sportler, die bekannt sind, dass man die nicht dazulässt. Da gehört zum Beispiel die Stabhochspringerin Jelena Isinbayeva dazu. Da sieht man auch diese ganze Ungerechtigkeit dieser ganzen Entscheidung, wie auch immer sie gefallen ist, denn die gehört mittlerweile zu denjenigen, oder die gehört ja eindeutig zu denjenigen, die nie gedopt hat. Und die darf nicht starten und sie sagt, wieso, ich bin doch nicht dafür zuständig. Und es gibt einen Hochspringer, einen jungen Mann, Georgi Garochow, Der hat unter anderem, ich zitiere das nochmal, gesagt, alles, wonach ich strebte, ist von diesen dicken Männern in den feinen Sackos zerstört worden. Ich habe immer alle Dopingkontrollen mitgemacht, aber der Internationale Leichtathletikverband entschied, weil ich ein Russe bin, bin ich ein Betrüger, deshalb muss ich für die Fehler der anderen mich verantworten. Tja, Nadine, das steht so. Ne? Aber die Frage ist, hat der Mann recht, hat der Mann Unrecht? Also das muss jeder selbst beurteilen.
Wir gucken gleich nochmal aus der Sportlersicht da drauf. Nadine Kleinen aus Recklinghausen.
Ja, hallo. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Russlands Olympioniken ja sowieso alle dopen. Und das ja wohl in Russland ja wohl gang und gäbe zu sein scheint und richtig zu sein scheint, sehe ich eigentlich nur eine einzige Konsequenz. Die Olympioniken müssen ausgeschlossen werden.
Mhm. Frau Kleinen,
vor allem gerade die, die gedopt haben, ja, sollten sowieso ausgeschlossen werden.
Und was ist mit den anderen, die nicht gedopt haben?
Die vorerst natürlich nicht, aber gut, ich habe zum Beispiel das Gefühl, die meisten sind da am Dopen.
Ja, das ist ein Gefühl, Frau Kleinen. Wir wollen mal bei den Fakten bleiben und wir würden gerne mal den Sportler in der Runde fragen. Darf ich sagen, Herr Mannig, den einstigen Sportler oder sind Sie noch Ruderer und Sportler aktiv?
Na, nicht mehr so aktiv wie ein Olympionike das eigentlich sein sollte. Ich habe zu wenig Zeit, ich bedauere das sehr. Ja. Aber ich kann trotzdem voll mitfühlen und ich muss sagen, ich kann die Wut der russischen Leichtathleten, die sauber sind, voll nachvollziehen. Ich bin selber ein Opfer des Olympia-Boykotts von 1980 und ich habe das Glück gehabt, dann 84 und 88 nochmal antreten zu dürfen. Insofern ist meine Wut heute gedämpft. Aber ich kenne Freunde, die um ihre einzigartige Chance 1980 eine Medaille zu gewinnen gebracht worden sind, letztlich durch Entscheidung von, ja, hier wurde jetzt gesagt, dicken Fänden, Männern, das mag überzogen sein, aber es geht schon in die Richtung. Also ich kann das nachvollziehen, das ist diese Ungerechtigkeit und ich finde, wir sind an dem Punkt, darüber zu diskutieren, wer ist eigentlich schuld? Und ich finde eben nicht, dass die Sportler schuld sind, sondern es sind die russischen Funktionäre, die schuld sind. Der russische Athlet, und das können Sie gerne nachfragen bei den Freunden aus der ehemaligen DDR, den Spitzensportlern. Sie hatten in dem System gar keine Chance, sich dem Doping zu entziehen. Mhm. Wenn Sie aufgestanden wären als DDR-Sportler, als russischer Sportler, heute sagt, ich mache dann nicht mit, sind Sie am nächsten Tag aus dem Team raus.
Machen wir es mal größer. Okay. Wir haben Russland, wir haben die DDR erwähnt. Herr Alkemeier, ist es nicht aber eine Systemfrage, das Doping, wenn Sie sagen, Sie nennen das, glaube ich, Spektakelspiele und die Leistungen müssen immer, immer höher sein, es muss mehr erbracht werden, steckt nicht im Gesamtsystem dieser Olympischen Spiele höher, weiter, schneller schon die Ursache fürs Doping?
Ja, also das wäre meine These. Ich teile die Ansicht von Herrn Manning, dass die Sportler nicht schuldig sind, also dass den Sportlern zumindest nicht die Alleinschuld zugeschrieben werden kann. Sie sind natürlich auch Elemente in diesem ganzen Sportsystem. Aber genauso wenig würde ich sagen, dass man die Funktionäre in einem strengen Sinne verantwortlich machen kann. Natürlich tragen die eine bestimmte Verantwortung für die Entwicklung, mit denen wir konfrontiert sind. Aber auch die aus einer soziologischen Sicht sind nun mal eingespannt in bestimmte Strukturen, in Systemzwänge und so weiter und sind im Grunde genommen so etwas wie Charaktermasken eines Systems, das systemisch konsequent darauf sich dahin entwickelt, dass Leistung gesteigert wird. Also die Idee des modernen Sports hängt ganz stark an der Optimierbarkeit des menschlichen Körpers. Das ist eine ganz zentrale Idee des olympischen Sports, dass der Körper, seine Leistungsfähigkeit nahezu grenzenlos optimiert werden kann.
Ich würde gerne noch mal einmal zurück zu dem Wort Schuld. Ja? Hermann Krause in Moskau, gibt es eigentlich aus russischer Sicht, wenn es um Doping geht, einen Schuldigen?
Nein, also es gibt ja sowieso nie Schuldige in Russland.
Also, anderweitig nicht.
Auch anderweitig nicht, aber hier besonders nicht. Also diese Frage habe ich überhaupt noch nicht hier diskutiert gehört, sondern es wird jetzt so getan, als wenn das Ganze irgendwie vom Himmel gefallen wäre und man jetzt erst damit anfangen muss, das Ganze aufzuarbeiten. Wenn man Doping in Russland betrachtet, das hat natürlich eine Tradition. Sie erwähnten ja gerade schon die Sowjetunion. Ich glaube, da wurde das auch nie so genau kontrolliert. Da hat man ja gewusst, dass da gedopt wird, aber irgendwie hat man das dann hingenommen. Der russische Sport ist dann in der Zeit, als die Sowjetunion zusammenbrach, auch mehr oder weniger zusammengebrochen. Und Putin hat es eigentlich erst wieder durch in seinen Jahren geschafft oder vorgegeben, dass Sport wieder wichtig ist. Er hat ja unter anderem hier des Öfteren gesagt, Russland ist ein Volk der Sieger, wir siegen, wir gewinnen und dergleichen. Das war besonders in Sotschi, war das ja bei der Winterolympiade ganz deutlich und ganz, ganz schlimm zum Teil festzustellen, dass es darum ging, viele Medaillen zu haben, um zu zeigen, hier, wir schaffen das und wir können alle anderen schlagen. Jetzt ist man ein bisschen sehr vorsichtig geworden. Also die Frage, wer ist schuld, wird nicht diskutiert, sondern es wird so getan, als wenn dieses System da ist und das muss man nun bekämpfen. Wobei eine ganz interessante Entwicklung ist, dass ja der Sportminister Vitali Mutko nach wie vor im Amt ist. Also in jedem anderen Staat wäre dieser Mann längst entlassen worden. Aber Putin hat nicht ihn, sondern seine Stellvertreter und einige Funktionäre vor die Tür gesetzt. Aber er bleibt weiter im Amt. Er darf im Übrigen nicht nach Rio fliegen. Was ja schon irgendwie eigentlich beschämend ist für einen Sportminister, dass ihm das verboten wird. Und andererseits, Putin fliegt auch nicht nach Rio. Also er will sich dieser Blamage wohl entgehen und bleibt aus diesem Grunde zu Hause. Was ja auch schon zeigt, dass das Ganze für Russland eine ziemlich dämliche Geschichte ist, dass das alles auf einmal klar geworden ist und deutlich geworden ist durch eben diese Whistleblower, die wir erwähnt haben, durch die zwei beziehungsweise durch die drei, die da ausgepackt haben.
Sie hören in der Info die Redezeit und wir reden heute Abend über den nicht kompletten Ausschluss Russlands von den Olympischen Spielen und fragen Sie, kommen Dopingsünder zu kurz? Wir haben 10:10. Wenn Sie sich noch beteiligen möchten, dann wählen Sie schnell 0800 441 777. Herr Alkemeyer, nun zu Ihrem Satz zu Beginn der Sendung, Doping lässt sich gar nicht eindämmen. Heißt das, was wir hier diskutieren, ist eigentlich Schall und Rauch, es bleibt alles, wie es ist?
Also ich bin sehr sicher, dass auch wenn Funktionäre ausgetauscht werden würden, also wenn man Personen austauschen würde, dass das System auf absehbare Zeit so weiter funktioniert.
Reden wir vom russischen oder vom Gesamtsystem? Nee,
ich würde vom Gesamtsystem des Hochleistungssports reden. Also Herr Manning hat sicherlich recht, dass das nicht alle Sportarten in gleicher Weise betrifft, aber es gibt ernstzunehmende Sportmediziner wie Pericles Simon, mit dem ein sehr interessantes Interview unlängst in der Süddeutschen Zeitung zu lesen war, die eine ganze Reihe von Sportarten benennen können, von denen sie sagen, die Trainingsbelastung beispielsweise, die dort erfordert sind von den Athleten, sind ohne die Zufuhr bestimmter Mittel, die dann zum Teil auch auf der Dopingliste stehen, einfach nicht zu bewerkstelligen. Das ist einfach schlicht nicht leistbar. Also Athleten, die nicht dopen, die können schlicht in diesem System nicht mithalten. Und die Eigendynamik, die dieses System entfaltet hat, im Verbund mit einem Wirtschaftssystem, das ein Interesse an Höchstleistung hat, mit Massenmedien, die ein Interesse an spektakulären Leistungen haben und einem Publikum, das eben auf Überbietungen und spektakuläre Leistungen wartet. In dieser Kombination ist eine Eigendynamik entstanden, von der ich nicht glaube, dass die sich einfach durch den Austausch von Personen stoppen lässt, die sich auch durch moralisierende und personalisierende Kritik nicht stoppen lassen wird.
Herr Alkemeyer, ich frage mal andersrum. Heißt das, wenn wir kein Doping hätten, dann wären die Olympischen Spiele eigentlich ausgereizt, weil die Optimierung des Körpers, wie Sie das genannt haben, nicht möglich ist und ein 100-Meter-Läufer wäre an die Grenzen gekommen und die Olympischen Spiele, es wäre nicht mehr zu toppen, das Ergebnis eines Läufers. Wäre das das Ergebnis Ihres Gedankens?
Also Leistungssteigerung ist nur möglich durch höhere Trainingspensen in Verbindung mit der Zufuhr von bestimmten Mitteln. Und jetzt gibt es ja noch einen Punkt, über den unbedingt diskutiert werden müsste in diesem Zusammenhang. Es ist ja relativ kontingent und willkürlich, was auf der Dopingliste erscheint und was nicht erscheint. Also es wird gewissermaßen ein Kontinuum in einen krassen Unterschied umgeformt zwischen Doping und Nicht-Doping. Da gibt es aber einen großen Schwellenbereich. Also zum Beispiel Kreatinin steht nicht auf der Dopingliste, ist aber ein Mittel, das es schon gestattet, jedenfalls soweit ich informiert bin, höhere Trainingspensen zu leisten. Wer sich in den Leistungssport hineinbegibt, und da habe ich dann doch einige Einblicke, wer sich in den Leistungssport hineinbegibt, begibt sich in eine Welt hinein, in der es gang und gäbe ist, in der es alltäglich ist, nicht nur immer härter zu trainieren, sondern auch alle möglichen Mittelchen zuzuführen. Mhm. Und da wird das dann Also da robbt man sich gewissermaßen auch an die Dopinggrenze heran. Es wird alltäglich Substanzen zu sich zu nehmen. Das Schuldbewusstsein sinkt, sodass man lebt vollständig in diesem Leistungssportsystem. Man hat keine Freundschaften außerhalb. Und wenn man dann vor der Entscheidung steht, zu Dopingmitteln zu greifen, um einen Teil dieses Sportsystems zu bleiben oder rauszufallen, dann wird einem das nahegelegt, sehr leicht gemacht, zu Dopingmitteln zu greifen, um in diesem Sportsystem drin zu bleiben. Insofern hat das etwas Systemisches.
Herr Alkemeyer, wenn Sie das Gesicht des Sportlers in der Runde sehen könnten, der hier in Hamburg sitzt, Sie sitzen im Hauptstadtstudio in Berlin, der schüttelt den Kopf. Die Frage an den Sportler, Herr Mannig, wie ist das als Sportler, wenn Sie hören, ohne irgendwelche Mittelchen gibt es einfach.
In vielen Sportarten ist das erwiesenermaßen so.
Ja, es ist, also ich bin wirklich ein bisschen fassungslos, lieber Kollege Alkemeyer. Ja. Das ist so allgemein, wie Sie hier über den Sport herziehen. Es stimmt so nicht. Es ist nicht so, dass Sportler nur in dem Sportsystem leben, keine Freunde außerhalb haben, dass sie nichts anderes kennen. Bitte, bleiben wir bei den Pakten.
Bleiben wir mal beim Doping. Wie ist das mit der Optimierung eines Sportlers durch, in Anführungsstrichen, Mittelchen?
Natürlich ist die Versuchung da. Aber es zeigt doch die Mehrheit der olympischen Sportarten, dass es ohne Doping geht. Es gibt beim Segeln, beim Hockey, beim Rudern, beim Kanu praktisch keine Dopingfälle. Es sind die äußersten Ausnahmen, wo ein Athlet verrückt ist und irgendwas nimmt, was er nicht nehmen darf.
Aber woher nehmen Sie die Gewissheit, dass es da keine Dopingfälle gibt?
Ich will nicht sagen, dass die Ruderer moralisch überlegen sind. Bei den Ruderern liegt es auch daran, und das ist der eine Punkt, den haben Sie ja zu Recht angesprochen, dass es keine Mediensportart ist. Um Doping zu finanzieren, müssen Sie die Finanzierungsquellen haben. Eine EPO-Kur kostet ungefähr 500 € pro Woche. Das können sich nur Mediensportarten leisten.
Was sind Mediensportarten?
Das sind die, die in den Medien gut berichtet werden. Es ist die Leichtathletik, es ist Schwimmen zu Olympischen Spielen. Es sind die meisten Dopingfälle hervorrufen. Es gibt eine einzige Ausnahme, wo sie, obwohl es keine Mediensportart, viele Dopingfälle haben, ist das Gewichtheben. Da ist die technische Effizienz vom Doping so groß, dass in der Kosten-Nutzen-Erwägung die einzelnen Athleten oder auch Funktionäre insbesondere haben, dass dann trotzdem zu Doping führt, obwohl es zu schwer zu finanzieren ist.
Machen wir es mal plastisch. Nehmen wir den 100-Meter-Lauf. Ist da mit Hilfe ohne Mittelchen, Herr Mannig, noch mehr zu machen oder braucht ein 100-Meter-Läufer Mittelchen, damit er noch schneller wird?
Leistungssteigerung gibt es in der menschlichen Geschichte nicht nur dadurch, dass Mittelchen genommen werden, sondern es gibt einen säkulären Fortschritt des menschlichen Körpers, es gibt neue Trainingsmethoden, auch allein dadurch werden neue Rekorde gebrochen. Aber ja, völlig richtig, wenn wir herausbekommen, und diese Statistiken sind bisher nicht richtig gut da, dass eine bestimmte Disziplin oder Sportart immer wieder zum Doping neigt, dann ist die richtige Konsequenz der olympischen Familie, darüber nachzudenken, diese Sportart eben vom Programm auszuschließen.
Ich plädiere
fast für einen Automatismus, wenn man sagt, wenn gemessen an der Zahl der Medaillen, die bei Olympischen Spielen vergeben werden, so und so viel Prozent zu viele positive Dopingkontrollen da sind, dann ist für 4 Jahre Ruhe und diese Sportart oder die Disziplin ist das nächste Mal nicht dabei. Das wäre eine sinnvolle Strafe, weil dann passiert nämlich Folgendes. Weil auf einmal die anderen Sportler, die gar nicht selber dopen, Angst haben, dass sie auch nicht mehr antreten dürfen, weil die ganze Disziplin gesperrt ist, würden sie anfangen, genau zu gucken, was ihre Kollegen aus den anderen Ländern machen. Und das würde dazu führen, dass es deutlich weniger
Doping gibt. Aber das könnte dazu führen, dass medienattraktive Sportarten ausgeschlossen werden.
Ja, so und? Na und? Wer will denn wirklich einen Sportart sehen, wo es nur darum geht, wer den besten Doktor hat? Keiner will das sehen.
Herr Alkemeyer, hatten Sie dazu noch was zu sagen?
Ja, also ich meine, dass, wenn man sich mal anschaut, und da gibt es ja inzwischen einige Untersuchungen, was nicht nur in diesen, und ich gebe zu, dass es da am größten ist, das Problem, aber was nicht nur in diesen telegenen Sportarten, in den massenwirksamen Sportarten gedopt wird, sondern auch schon in anderen Sportarten, in unteren Ligen beispielsweise. Und das weiß ich nun tatsächlich auch aus eigenen Einblicken. Dann kann einem Angst und Bange werden. Und dann sieht man doch, dass das ein Teil des Sportsystems ist, in dem, wie gesagt, der Überbietungsimperativ einer der höchsten Imperative ist. Mhm. Und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und ich würde auch seriösen Sportmedizinern, und ich halte Herrn Simon zum Beispiel für einen seriösen Sportmediziner, wenn der darauf aufmerksam macht, dass es viele, viele Sportarten gibt, in denen einfach Trainingspensen nicht zu leisten sind ohne Doping, dann würde ich eben erstmal aufgrund seiner Expertise glauben.
Meine Herren, ich habe eine Schlussfrage an alle, die gleiche Frage und ich möchte Sie bitten, sie kurz zu beantworten. Erst beginnen wir mit Herrn Alkemeyer als Sportsoziologen. Werden die Spiele in Rio andere sein?
Die Spiele in Rio werden sicherlich andere sein. Es wird ja immer schwerer zu glauben, was man sieht, weil man abwarten muss, wie die Dopingproben ausgehen.
Herr Mennig, werden Sie andere sein?
Ja, es werden andere sein. Es wird ein Schleier des Verdachtes über allen Sportlern sein. Es wird unschöne Szenen geben, wenn die russische Flagge bei Medaillenehrung gehisst wird, die russische Hymne ertönt. Es wäre wahrscheinlich deshalb besser gewesen, wenn die russischen Sportler meinetwegen komplett, aber unter neutraler Flagge angetreten werden.
Was befürchten Sie beim Hissen der russischen Flagge?
Na, es wird Pfiffe geben, es wird Gelächter geben, Hohngelächter geben. Das trifft unter Umständen wirklich völlig die Falschen, nämlich die, die vielleicht ehrlich gewonnen haben. Ne?
Hermann Krause, in Moskau, sind die Olympischen Spiele für die Russen noch attraktiv?
Schwierig zu sagen. Also sie sind ganz kompliziert und man geht da mit sehr gemischten Gefühlen hin. Man versucht jetzt das Beste daraus zu holen und alle hoffen natürlich, dass es nicht so...
Da ist die Leitung leider zusammengestürzt, aber wir haben ihn noch verstanden. Vielen Dank, Hermann Krause, nach Moskau und vielen Dank, meine Herren, in die Runde. Wir sprachen über die Frage, kommen Dopingsünder zu gut weg? Hintergrund war der nicht komplette Olympia-Ausschluss für Russland. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über die Frage, woher kommt die Wut, wenn Jugendliche gewalttätig werden? Woher kommt die Wut? Sie können uns sofort schreiben, ndr.de/redezeit, wenn Ihnen dazu etwas einfällt oder auf der Seele liegt. Oder Sie rufen uns morgen an ab 20.30 Uhr. Woher kommt die Wut, wenn Jugendliche gewalttätig werden? Das ist das Thema der Redezeit morgen um 21.05 Uhr. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohrmann. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
Was die Welt bewegt.